Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.
Fang mal an.
Ja?
Anfang, ja.
Hallo aus Düsseldorf, können wir sagen. Und wir möchten euch mal mitnehmen. Ich habe das früher so gelernt, als ich beim Radio damals anfing. Man muss ein paar Bilder mit der Sprache erzeugen. Wir sitzen vor einem knallroten, uralten Feuerwehrauto, das fast so uralt ist wie meine Protagonisten, mit denen ich hier gemeinsam sitze. Und zwar melden wir uns von der Road to Timmendorf. Das ist Beachvolleyball. Das ist für den einen oder anderen, der die Beachliga in den vergangenen 30, mittlerweile 35 Tagen verfolgt habt. Ein ähnliches Szenario. Wir sind direkt am Fußballstadion in Düsseldorf und starten hier mit Folge 1 von Shorts. Das sind die Strandpunkte von und mit Julius Brink. Und hier ist er auch schon. Hallo, Julius.
Hallo, Fabi. Ich bin sehr froh, dass du dann noch die Kurve bekommen hast mit knallrotem Feuerwehrauto. Da gab es ja, glaube ich, mal so ein Lied, das klang ein bisschen anders, aber das lassen wir jetzt mal sein. Ich freue mich auch, dass ihr hierher gekommen seid. War für euch eine lange Anreise, oder?
Genau, wir sind aus Hamburg gekommen und wir ist nicht, weil ich der König oder den Adelstitel mitgebracht habe, sondern ich freue mich natürlich auch auf den ehemaligen Olympiateilnehmer, Olympia-Fünften und den zukünftigen DVS-Geschäftsführer. Was das bedeutet, wird er uns sicherlich auch noch erklären. Ich freue mich auf David Klemperer. Hallo David.
Hallo Fabi. War genau. Schön mit dir im Zug heute mit der Maske die ganze Zeit.
War ganz schön, ja genau. Das ist das Schöne, wenn man mich dabei hat, wenn ich die Maske trage, dann ist es einigermaßen erträglich. Wir haben hier tatsächlich so einen Holztisch. Wir haben hier im Hintergrund, Achtung, hört mal, das ist dieser Feuerwehrwagen und wir sitzen vor diesem Feuerwehrwagen unter einer Markise, weil wir ahnen, es könnte in den nächsten Stunden, Minuten möglicherweise auch anfangen zu regnen. Und hinter uns sind die schon aufgebauten Courts, damit es dann auch tatsächlich losgehen kann. Und hin und wieder laufen hier auch schon die ersten Spielerinnen und Spieler an uns vorbei, schauen neugierig, was wir hier machen. Genauso schauen wir auch neugierig, wie sie so aussehen, ob wir schon mal so ein bisschen einschätzen können, ob sie in Form sind, auch vielleicht so das bestätigen können, was sie in den vergangenen Wochen schon angedeutet haben. Wir machen so einen kleinen Abriss vorweg. Wir möchten euch kurz erzählen, was wir mit euch vorhaben. Also David Klemperer, wisst ihr natürlich auch, damals 2008 seine große Sternstunde, als er deutscher Meister wurde.
Im Anschluss noch mal, Julius?
Ja, das war eine schlechte Phase von uns da. Nein, zu Recht. Im Finale, ja, gegen mich, ja.
Genau, zuvor Olympia Fünfter geworden in Peking damals, ne? Und Julius Brink hat das, glaube ich, dreimal gemacht mit dem Europameistertitel, einmal mit dem Weltmeistertitel und 2012 Gold für die Beach Boys aus Germany. Ein Kollege von mir aus der ARD-Redaktion, Thomas Perlebach, inzwischen im verdienten Ruhestand, hat euch zum Olympiatitel kommentiert, erreicht habt ihr ihn selbst. Genau. Unter anderem darüber, über Geschichten von früher, alte Männer erzählen von früher, aber natürlich vor allen Dingen auch ganz viel Aktuelles.
Wer hat den eigentlich eingeladen?
Was ist eigentlich aus dem Sport geworden zu Corona-Zeiten, die wir alle durchgemacht haben? Beachvolleyball ist ja so langsam wieder erwacht. Wir können sagen, so ein bisschen wie der Sport, wie Schneewittchen, ne? Lag so ein bisschen brach und dann kam die Beachliga und hat den Wake-up-Call für Schneewittchen gemacht und hat sie so langsam wieder auferstehen lassen und ziemlich viele kleine, nicht nur sieben, sondern mehrere Zwerge haben so ein bisschen dran rumgebastelt und ein Chapeau, ein tolles Produkt auf die Beine gestellt. Unter anderem darüber wollen wir sprechen und natürlich auch jetzt, wenn die Nationalteams wieder eingreifen. Laura Ludwig ist mit Maggie Kosuch hier in Düsseldorf am Start. Es geht um die Road to Timmendorf, es geht um die neuartige deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball. Tole Wickler sind natürlich auch am Start, das deutsche Herren-Vorzeigeduo und viele Konstellationen, die sich hervorgetan haben. Und wir haben es euch angedeutet, wir wollen natürlich auch so ein bisschen ein paar Themen rausgreifen und haben uns in dieser Folge auf Respekt committed. Was ist Respekt im Leistungssport und was könnt ihr aus dem Respekt mitnehmen? Und jetzt habe ich schon ganz, ganz viel erzählt, aber ich wollte mal so eine kleine Einführung geben. Jungs, Männers, wie fühlt ihr euch? Wie war, Julius, für dich zum Beispiel die Corona-Zeit? Wie waren die letzten Monate für dich?
Ja, Corona, sage ich, hätte mir gestohlen bleiben können. Also ich bin jetzt Gott sei Dank da nicht wirklich, also nicht davon infiziert worden. Das ist ja erstmal das Allerschönste, dass man körperlich davon erstmal keine Probleme davon getragen hat. Aber es war natürlich eine ja, sehr aufregende Zeit, nicht nur zu Hause, also ist ja kein Geheimnis, wir haben zwei kleine Kinder zu Hause, die eigentlich dann auch gerne mal ein paar Stunden in eine Fremdbetreuung, sprich Kita gehen, und die dann zu Hause zu haben, zu merken, dass der fast Fünfjährige ja, mindestens so viel Energie wie der Papa zu seinen allerschlimmsten Zeiten hatte, ja, war eine Herausforderung. Aber ich habe jetzt mittlerweile irgendwie so für mich vielleicht auch als Schutzhaltung so ein bisschen entwickelt, dass ich versuche, das bei aller negativen Thematik sehr positiv zu sehen und zu schauen, was macht es denn mit uns? Was für Blickwinkel verändern sich? Und vor allem, was macht es ja, mit unserer großen Liebe, also dem Beachvolleyball, dem Volleyballsport? Und da finde ich, haben wir wieder verdammt viel Glück gehabt, dass es uns da dann, wie alle anderen Sportarten, auch getroffen hat. Aber es sehr, sehr schnell dann auch wieder weiterging.
Ja, auch dieser Podcast musste ja so ein bisschen auf sich warten lassen. Wir hatten das schon früher geplant, können wir ganz ehrlich erzählen. Und dann haben wir gesagt, so gut, Sport gibt es aktuell nicht. Wir wissen vor allen Dingen auch nicht, wann es wieder Sport geben wird. David, wie war die Corona-Pause für dich? Was hast du, was ist so deine Erkenntnis? Was war das Positive? Das Negative haben wir, glaube ich, alle erfahren. Irgendwie neue Situation, ungewisse Situation. Was ist so deine Lehre?
Ja, bei mir war es, glaube ich, ein bisschen diametral zu Julius. Bei mir war es sehr, sehr ruhig. Also ich war alleine zu Hause in meiner Wohnung, habe im Homeoffice gearbeitet und ja, bin einmal am Tag raus, selbst Sport gemacht. Insofern ging es mir eigentlich so ganz gut. Ne? Man kocht sich dann viel Essen alleine, ne? Dann isst man das irgendwie zwei Portionen, einmal mittags, einmal abends, dann kocht man wieder das nächste, davon wieder dann eine Portion, dann wieder das erste und dann wieder zweimal das andere. Also das war immer so eigentlich so der Wechsel, also viel Essen.
David soll ja sehr gut kochen können, habe ich gehört. Ja. Also haben meine Karriere lang, haben mir immer seine Freunde erzählt, wie gut er kochen kann.
Das ist ja auch eigentlich der wahre Grund, weshalb wir den Podcast mit ihm machen, dass wir hoffen, dass er eines Tages, um uns zu bezahlen, mal zum Essen einlädt.
Nein, ich kann aber noch viel besser selber essen. Nein, insofern, was ich nur sagen wollte abschließend ist, ich kann schon verstehen, dass diese Ruhe auch womöglich dazu führen kann, um jetzt die Überleitung hier zum Beachvolleyball zu machen, dass man so ein bisschen auf den Fokus verliert, weil man natürlich irgendwie sehr mit sich selbst zu tun hat. Ne, klar, also bei mir lief der Job noch weiter, aber zum Beispiel die Beachtour ist ausgefallen. Ne, das war ja eigentlich mein Projekt bei der Comdirect Bank. Also insofern, ja, da verliert man dann doch irgendwie so ein bisschen erstmal so den Drive.
Das ist eigentlich ein schönes Stichwort, was du jetzt gegeben hast. Genau, wir sind jetzt hier bei den ersten 6-7 Minuten eines vollkommen neuen Podcasts. Shorts, Strandpunkte mit Julius Brink, die Konstellation für euch noch einmal. Also wir haben zwei ehemalige, wirklich sehr, sehr erfolgreiche Beachvolleyballer, inzwischen Marketing-Experten und auch Verbandsfunktionäre hier am Start, TV-Experten mit Julius Brink und ich bin ARD-Journalist und auch seit vielen Jahren Moderator der Deutschen Tour. Um euch das nochmal vorweg mitzunehmen. Und deshalb möchte ich auch den Bogen schlagen. Ich als in meiner Funktion als ARD-Journalist habe unter anderem auch nochmal ein Interview mit Laura Ludwig geführt während der Corona-Zeit. Und da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, da hätte Corona fast eine große Karriere beendet. Denn Laura Ludwig hat gesagt, okay, die Olympischen Spiele, die sind jetzt verschoben worden. Und eigentlich, das hat sie dann danach auch nochmal ganz offen gesagt, eigentlich hatten wir vor, für Sohnemann Theo nochmal was Zweites hinterher zu planen, nochmal einen Partner im Kinderzimmer. Ich wusste nicht, hat sie gesagt, ich bin dann in so ein Loch gefallen, ob ich mich nochmal motivieren kann. Aus Beachvolleyball-Fansicht, glaube ich, kann man sagen, Gott sei Dank hat sie dann nochmal den Turnaround geschafft, den Drive nochmal bekommen. Julius, kannst du dich an eine ähnliche Situation erinnern während deiner Karriere oder auch David, du, dass ihr euch mal auf ein Turnier ganz besonders vorbereitet habt und dann musstet ihr vielleicht auch verletzungsbedingt absagen und könnt ihr dieses Gefühl dieser Leere nachempfinden?
Ja, also auf jeden Fall. Also ich habe es letztendlich zweimal erlebt. Ich durfte zweimal an Olympischen Spielen teilnehmen. Das im Hintergrund ist übrigens ein Condor-Urlaubsjet. Ja. Die Reisebranche.
Der leider nicht nach Tokio geht, ne?
Geht nicht nach Tokio. Wunderbar, Fabi, wie du das Thema abholst. Aber ja, Olympia ist letztendlich nicht einmal im Jahr. Also alle 4 Jahre richtet sich die Sportwelt dahingehend aus. Aber dieser Gedanke oder im Bilde zu bleiben, dieser Virus im positiven Sinne, der fasst dich einmal und dann richtest du halt ja letztendlich ein bisschen dein Leben darauf hin aus. Und Laura hat das, finde ich, sehr, sehr schön mit dem Begriff der Familienplanung irgendwo verbunden. Aber für sie ist es natürlich jetzt auch langsam eine Phase, wo sie ans Ende ihrer Karriere denken muss. Für Frauen ist es dann natürlich biologisch nochmal ein ganz anderes Thema, weil einfach irgendwann da auch der Zug abgefahren ist. Das Ende der Karriere, der Leistungssportkarriere, geht dann immer auch wahrscheinlich ein bisschen einher mit der biologischen Thematik. Wie lange kann ich dann überhaupt noch Kinder bekommen? Von daher ein sehr, sehr spannendes und finde ich sehr emotionales und offenes Interview von ihr. Und ich kann mich da sehr gut hineinhorchen oder hineinversetzen. Was bei ihr, finde ich, immer untergeht, ist, dass man vergisst, dass die Dame ja schon 25 Jahre Leistungssport in Köln hat. Also sie hat eine Hallenvolleyballkarriere hingelegt, erste Bundesliga, damals noch in Leverkusen gespielt, ist auf die gleiche Schule gegangen, wie ich es bin. Sie hat das Abitur gemacht. Ich glaube auch mit Hängen und Würgen, aber sie hat es gemacht und hat danach ja eine beispiellose Karriere auf die Beine gestellt. Und dass man da am Ende das Ganze auch so ein bisschen überlegt, ist es mir das jetzt nochmal wert? Schaffe ich das alles nochmal? Das sind, glaube ich, ganz normale Gedanken. Und ich fand das auch wunderbar von ihr, dass sie gesagt hat, ich kann dazu, als es verschoben wurde, ich kann dazu jetzt sofort gar nichts sagen, weil das für mich so ein elementarer Zeitraum ist in meiner Karriere oder am Ende der Karriere, das kann ich vollkommen nachvollziehen.
Ja, du bist ja absolut im Grenzbereich unterwegs. Du musst so viel entbehren, du gehst halt an körperliche, auch an schmerzvolle Grenzen. Und ich glaube, ohne Ziel kriegst du das gar nicht sozusagen auch in deinem Kopf zusammen, diese Energie aufzubringen, auch wenn Laura natürlich per se einfach sehr viel Energie hat. Aber an der Stelle muss selbst eine Olympiasiegerin nochmal sich sammeln und nochmal neu fokussieren. Ohne das geht es ja gar nicht. Ja.
Aber dass ich da kurz ausprobieren. Aber ich finde diese Corona-Phase deshalb auch so spannend, weil ich glaube, dass es gerade für das Team total positiv ist, dass sie noch ein Jahr mehr Zeit bekommen. Wenn sie dann sagt, dass die neue Olympiade, also die weiteren 4 Jahre dann in Richtung wo sind wir dann? Paris? Ja, dann genau. Natürlich nur 3 Jahre dauert. Das heißt, die Teams, die sich dann neu aufstellen, haben nur eine Saison, um dann die letzten beiden Jahre der Olympia-Quali anzugehen und sie dann vielleicht für sich entscheidet, das gehe ich eh nicht mehr an. Mhm. Dann bekommt sie jetzt in dem Sinne ein Jahr geschenkt, um mit Maggie dann weitere Dinge zu entwickeln. Und wer die beiden kennt, wer ihre Trainer kennt, weiß, dass die sehr, sehr viel Wert auf diese Zeit legen, Dinge zu entwickeln. Und ich glaube, dass das am Ende, also wenn wir dann gemeinsam in Tokio am Start sind, werden wir dann nochmal drüber reden. Ich glaube, dass das positiv ist für die beiden.
Kann ich mir auch vorstellen. Ich versuche ja auch so ein bisschen immer die Außenfrage oder die Frage von außen zu stellen. Ihr beide als ehemalige Profis und ja, die Erfolge haben wir schon alle aufgezählt, können wir aber auch gerne nochmal wieder machen, wenn ihr drauf besteht. Ansonsten versuche ich eben auch journalistisch die ein oder andere Frage mit aufzugreifen, unter anderem auch der Rubrik Fabi fragt. Und Fabi fragt an dieser Stelle, gibt es denn überhaupt eigentlich auch den richtigen Moment aufzuhören oder schiebt man das immer nochmal wieder raus? Weil ich meine, es gibt doch auch immer irgendwo wieder einen Leckerli-Topf, der dann nach der einen Naschtüte am nächsten Kiosk wieder wartet, um vielleicht im Bilde zu bleiben, oder? Oder muss man, also ich fand irgendwie für
David
mich...
David hat vor mir aufgehört.
Also für mich der perfekte Punkt, um aufzuhören, war damals Nico Rosberg, der so gesagt hat, ich bin Weltmeister geworden in der Formel 1, jetzt höre ich auf und jetzt kümmere ich mich um etwas anderes. Der hat so ganz klar gedacht...
Gut, Nico Rosberg konnte sich es auch leisten, dann aufzuhören.
Aber Achtung, Flieger!
Da fährt übrigens Nico Rosberg wieder vorbei. Im
Nein, aber aufhören, ja, das ist ja ein Wahnsinns-Thema, weil David, du hast doch quasi aufgehört und deinem Partner gesagt, dass du die Saison nicht mehr zu Ende spielst. Spielst du noch zu Ende, aber...
Genau, also es war, du bist eigentlich mit Schuld, kann man sagen.
Ich war schuld.
Ja, ich sag mal, Erik und ich haben ja im letzten Jahr dann unsere Olympia-Qualifikation nicht geschafft und haben dann in Berlin an der Verwaltbühne dann nochmal ein tolles Turnier gespielt, nochmal wie zu unseren besten Zeiten, unter anderem nochmal gegen Julius und Jonas gewonnen. Also hier so St. Pauli-mäßig, ne? Olympiasieger-Besieger, danach haben sie kein Spiel mehr verloren, glaube ich.
Ja, wir waren da gar keine Olympiasieger.
Nee, da noch nicht, aber zur Zeit im Nachhinein, ne? Also quasi konnten wir dann.
Da kann ja jetzt jeder auch von den Minis ankommen und sagen, Olympiasieger gesehen. War geschlagen.
Ja, ihr seid ja schlauerweise danach nicht mehr angetreten. Ja,
doch, sind wir, aber da haben wir auch noch gegen ganz andere verloren, ja.
Jetzt reden wir schon fast übers Aufhören, dabei starten wir ja eigentlich so richtig los. Lasst uns doch nochmal ganz kurz in den Rückspiegel schauen. Ich habe gesagt, Chapeau für die Jungs, die diese Beachliga an den Start gebracht haben. Ja. 30 Tage am Stück für alle, die davon noch nichts gehört haben. Beachvolleyball quasi in einem Käfig unter Ausschluss der Öffentlichkeit, in Anführungsstrichen. Natürlich gab es den Twitch-Kanal und natürlich gab es auch ganz viele begeisterte Stimmen dazu. Aber ich sag mal so, das war alles gefühlt wie so eine kleine Truman-Show. Das war alles so für sich organisiert. Und ich sag Chapeau, was sagt ihr?
Ja, also Chapeau wäre jetzt nur ein Wort dafür. Ich bin also letztendlich allen, die daran mitgewirkt haben, total dankbar, weil das eine Phase war, wenn wir uns zurück erinnern, da passiert ja viel in dieser Pandemie, da ist ja kein Tag in Sachen der News gleich. Das war eine Phase, wo gerade die Fußball-Bundesliga mit einem riesen Hygienekonzept um die Ecke kam, um unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Bundesliga zu Ende zu spielen. Und wenn man weiß, dass im Beachvolleyball natürlich diese riesen Mittel gar nicht da waren und Alex, jetzt das ja neben seiner Tätigkeit als Spieler.
Alexander Walkenhorst, der Bruder von Kira Walkenhorst.
Genau, ja. Dann noch mit ein paar Helfern in seinem Team und seinen Buddies hier. Ich habe es ja letztendlich auch nur von außen zuschauen dürfen. Da muss man schon sagen, so viel Energie da reinzustecken und das zu wuppen, ich kann mir gar nicht vorstellen, was das an Kraft gekostet hat. Und letztendlich hat er ja auch noch ein ganz ordentliches Turnier gespielt, ist im Finale dann geschlagen worden. Also so Hut ab. Ich glaube, da hat er viel für die Sportart getan und hat er auch viel für die Phase jetzt getan, dass das zumindest auch schon mal durchgespielt worden ist, dass die Prozesse da sind und das vor allem, und da war ich echt dankbar, dass da jetzt kein Corona-Fall aufgetreten ist, bei allen Vorsichtsmaßnahmen. Das hätte jetzt, glaube ich, irgendwie echt blöd, wär blöd rübergekommen. Ich finde es gut, dass es gekommen ist.
Jetzt können wir mal ganz stolz sagen, was sagt der Verband dazu? David Klemperer übernimmt zum 1.8. eine ganz wichtige Rolle als Geschäftsführer DVS. Magst du das vielleicht kurz erklären und dann anschließend auch eben mit der Frage, was sagt der Verband zu diesem Event, zur Beachliga?
Genau, jeder Verband hat ja eine Vermarktungsagentur, die auch Geld einwerben darf, Sponsoren einwerben darf und Events umsetzt. Und das ist dann genau diese Deutsche Volleyball-Sport GmbH, wo natürlich dann auch finanzielle Risiken ausgegliedert werden. Das nur einmal zur Struktur. Und ja, wir sagen auch, dass das, und ich bin ja noch nicht in der Tätigkeit unterwegs, aber nichtsdestotrotz kann ich ja...
Aber vielleicht gibt es Menschen, die hören diese Folge erst nach.
Genau, also als Volleyballer kann ich mindestens was dazu sagen und auch als Sportmarketing-Experte. Definitiv, ist eine gute Geschichte gewesen, sehr, sehr viel Innovation drin, sehr interaktiv, ich sag mal so, das ist dann vielleicht auch altersbedingt, die Chat-Funktion, ja, ich lese das so mit und habe mich da auch ein, zwei Mal beteiligt, aber lenkt mich ein bisschen vom Spiel ab, aber sicherlich gibt es viele, die das sozusagen diesen direkten Kontakt extrem gut finden und insofern finde ich es genau richtig, Twitch als zweiten Kanal oder als einen weiteren Kanal aufzumachen, neben der klassischen Fernsehberichterstattung von Sport1 oder auch Streams. Also insofern denke ich, das ist ein innovatives Thema und ein Standbein, auf das man auch weiterhin stehen sollte und deswegen gibt es das ja auch hier bei der Road to Timmendorf.
Zum Beispiel eben auch mit dem TV-Experten, mit Julius Brink, mit dir. Was kann man denn da genau jetzt von Sport1 und der Übertragung erwarten? Also,
er ist ja jetzt auch Moderator, er ist ja nicht mehr nur Experte.
Ja, okay.
Er ist ja jetzt die Stufe.
Bist du aufgestiegen? Ja,
nach dem Sportjournalistenpreis geht es jetzt richtig bergauf bei Julius.
Ja, genau. Dann müsst ihr die Bauchbinde, die ihr euch jetzt vorstellt, auch noch um Moderator erweitern.
Ja, genau. Nein, also zum einen freue ich mich jetzt persönlich auch wieder Teil der ganzen Geschichte zu sein, diese Road to Timmendorf, da gibt es ja immer ein bisschen Verwirrung um den Modus, der ist jetzt auch per se nicht ganz leicht ersichtlich auf den ersten Blick. Ich finde da...
Es gibt so dieses klassische Beispiel, dass man sagt, müsste man auf einer Küchenparty einen Kollegen bei einem Bier erklären können, daran würde ich scheitern.
Ja... Das liegt dann aber eher an dir. Ich meine, wenn ich jetzt rüber schaue zu David, der wird das sicherlich schnell erklären können. Nein, aber ich glaube, das ist ein bisschen Corona geschuldet, dass es hier einfach auch ein bisschen andere Struktur hat. Wir haben das bei der Beachliga jetzt ja auch gesehen, dass da in einem Ligabetrieb gespielt wird und das ist immer so, wenn du was Neues versuchst, auch in der Kürze der Zeit, dann ist das in dem Sinne noch nicht perfekt. Da gab es dann vielleicht ein bisschen zu hohe Belastungen. Der ein oder andere Spieler war verletzt. Wie gehst du mit Verletzungen um? Ummeldungen? Das hat jetzt letztendlich auch die Road to Timmendorf.
Neue Spielkonstellation in einem Corona-Jahr ist sicherlich schwierig.
Was machst du mit Teams, die sich jetzt auf alten Punkten zusammen anmelden? Also da gibt es Punkte, die du beleuchten kannst, wenn du das willst. Für mich ist es aber, ich will das nicht kleinreden und auch nicht wegwischen, ich finde es einfach geiler, dass wir wieder einen TV-Partner gefunden haben, der noch mehr als im letzten Jahr wirklich 20 Stunden Live-TV wieder ausstrahlt in der Phase, und das müssen wir dann vielleicht auch einordnen, in der ja nicht so viel anderer Sport läuft. Die ganzen anderen Sportarten sind vielleicht auch Corona-bedingt noch nicht so weit. Wir Beachvolleyballer sind da auch ein Stück weit durch die Beachliga schon sehr,
wir haben den natürlichen Vorteil, draußen zu sein. Und sieht man ja jetzt auch. Ne?
Fängt übrigens gerade an zu regnen. Normalerweise ist es immer in Münster so zum Saisonauftakt, dass es meistens noch regnet bei 8 Grad. Aber
da ist im Mai so, ne? Jetzt sitzen wir hier im Juli im Regen. Aber okay, deutscher Sommer. Herzlich willkommen zum Beachvolleyball in Deutschland.
Ja, genau. Und wir werden es ja letztendlich, Sport 1 wird es auch im Stream zeigen, Sport Deutschland TV wird es zeigen im Stream und auch auf Twitch wirst du es sehen können. Das heißt, unter diesen Umständen wieder so viel Beachvolleyball zu sehen, ist genial und macht mich auch ein Stück weit stolz, dass wir das tatsächlich wieder geschafft haben. Also man darf das nicht vergessen, Beachvolleyball ist zu einem Großteil des Jahres wirklich nicht wirklich existent, weil es in Deutschland auch kaum betrieben werden kann. Ja, weil wir eine saisonal betriebene Sportart sind. Bin dafür offen, dass sich das ändert. Ja, wir können das sicherlich weiterentwickeln und David hat da auch bestimmt schon ein paar Ideen, aber der Ist-Zustand, gerade unter Corona-Bedingungen, so viel zu sehen, vorher mit der Beachliga, jetzt mit der Road to Timmendorf, auch, dass die deutschen Meisterschaften stattfinden können und dass wir hoffentlich da vielleicht sogar Zuschauer sehen, das fände ich richtig geil. Was ich jetzt nicht so richtig geil finde, ist, dass das hier ohne Ende anfängt zu regnen.
Unser armer Kameramann steht da draußen im Regen und wir sitzen hier schön warm.
Ich wollte gerade sagen, der Himmel fängt an zu heulen vor Freude, dass endlich wieder Beachvolleyball ist. Und zwar Top-8-Turnier der Frauen. Lass uns vielleicht mal ein bisschen in das Turnier einsteigen. Und zwar mit der Frage vorweg, wisst ihr, was am 4. September 2019 war? Ist auch ein bisschen gemein, die Frage. 4.
Finale,
September.
Deutsche Meisterschaften.
Oh, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ja. 4. September 2019, obwohl jetzt müsste ich nochmal nachgucken, vielleicht habe ich auch irgendwie Quatsch erzählt, aber auf jeden Fall habe ich...
Ich schaue nochmal nach.
Ich wollte auf jeden Fall auf das, jetzt aber wo du das gerade sagst mit den deutschen Meisterschaften, ich wollte in jedem Fall auf das letzte Spiel von Laura Ludwig und Margareta Kosuch hinaus. Und zwar war das das World Tour Final in Rom.
Ja. Eine Woche später, kann ich dir sagen, hatte ich Urlaub.
Warst du da vor Ort, ja?
Nein, aber im Urlaub.
Was ich nur damit sagen wollte, ich meine, damit haben wir auch schon wieder eine kleine Rarität, mal wieder Laura Ludwig mit ihrer Partnerin spielen sehen zu dürfen, hier in Düsseldorf. Und diese Pause ist doch auch schon wirklich enorm lang. Also damit will ich sagen, die Gebanntheit und die Spannung dahinter darf doch schon vorhanden sein, zu sehen, was können die eigentlich noch, oder? Jetzt so gerade mit dieser Corona-Konstellation, wenig Wettkämpfe. Normalerweise hast du noch irgendwelche Turniere zum Jahresbeginn in Amerika, in Brasilien, in Australien, wo auch immer, wo du dich irgendwie warm spielst. Und jetzt geht es hier quasi von 0 auf 100 los im Juli bei 16 Grad und Nieselregen.
Ja, wobei wir sicherlich bei der Podcast-Aufnahme Regen haben und zwar nicht so knapp. Ich glaube aber, dass es am Wochenende ja hoffentlich die typischen Beachvolleyball-Bedingungen sind, die wir eigentlich so kennen. Aber ich mache mir da auch ehrlich gesagt bei Laura überhaupt keine Sorgen. Das ist so eine gestandene Spielerin, die ja dann letztendlich mit ihrer Partnerin hier auch antritt und sicherlich nichts anderes will, als dieses Turnier zu gewinnen.
Ja.
Ich glaube, den Anspruch sollten sie haben. Auch wenn das Teilnehmerfeld genial gut besetzt ist. Sie trifft ja in der Gruppe gleich auf Joanna Heidrich und Anouk Vergé-Després aus der Schweiz. Das ist zum Beispiel eine Begegnung, die könnte auch ein EM-Finale sein oder eine
WM-Achtelfinale oder so.
WM-Achtelfinale oder auch höher. Ja. Also eine Top-Begegnung. Das heißt, wir werden hier auf diesem Boden dann in ein paar Tagen wirklich absolut Top-Begegnungen sehen. Und um den Schwenk zu den Männern vielleicht so ein bisschen abzureißen, ist ja, wir denken immer, dass die Nationalteams hier hinkommen und alle in Grund und Boden spielen. Ist ja nicht der Fall. Wenn wir uns daran erinnern, letztes Jahr in Timmendorf hatten es Tole Wickler letztendlich in den Begegnungen gegen die Nationalteams auch brutal schwer.
Ja.
Bergmann-Harms, es war dieses Spiel, wo es dann irgendwann mal sehr, sehr dunkel wurde. Aber
der Volleyballgott hatte die Taschenlampe vergessen.
Ja,
ne?
Genau.
Also müssen wir vielleicht noch kurz erklären für alle die nicht dabei waren. Das war damals so, das Spiel ging so lang und wir waren dann schon im September, David hat es angesprochen, eine Woche früher als vorm World Tour Final in Rom. Und da wird es irgendwann abends ab 18.30 Uhr, 19 Uhr auch schon dann irgendwo dämmerig und dunkel. Und es wurde immer dunkler, es zog sich immer weiter. Und irgendwann konnte man wirklich nichts mehr sehen und dann musste das Spiel unterbrochen werden.
Genau, aber sehr gut zusammengefasst, Fabi. Du machst das immer ein bisschen schneller, als ich das hinkriege, aber ich gelobe Besserung. Letztendlich ist es so, dass hier kein Team, weder eins von den Nationalteams noch von den anderen herkommt und alle in Grund und Boden spielen kann. Ich bin wirklich dankbar, dass wir vorher die Beachliga hatten, weil die Nationalteams natürlich schnell auch mit Sondergenehmigungen wieder die Möglichkeit hatten zu trainieren. Die haben mittlerweile an den Stützpunkten Bedingungen, die sind Europa oder weltweit suchen die ihresgleichen. Also die haben eine Top-Betreuung, mindestens 1:1. Das wurde auch in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut. Und das haben natürlich jetzt so die Teams, die normalerweise eher Lower 8 vielleicht sind, also 8 bis 16 der deutschen Rangliste, die haben die Bedingungen nicht und die haben da natürlich einen Wettbewerbsnachteil. Jetzt haben sie aber den Vorteil, weil sie ja viel spielgeiler sind. Die haben so diese lange Phase der Corona-Pause schon hinter sich, waren viel mehr am Ball, kennen diese Umgebung hier, ist für die eher ein Heimspiel. Und ich glaube, dass das ihnen schon einen Vorteil geben kann, jetzt auch mit der Pause. Und wir da sehr, sehr interessante Begegnungen
sehen. Ich glaube, es wäre eh spannend geworden, schon beim ersten Turnier. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber also wir waren immer so ein bisschen shaky im ersten Turnier. Also ist klar, du hast irgendwie im Training hat schon alles geklappt.
Was heißt das, aber, shaky?
Naja, du warst auch nicht so ganz so drin, wie viel Risiko gehst du jetzt?
Das reicht schon irgendwie.
Ja, du guckst halt erstmal, du musst erstmal schauen, was ist so deine Risikobereitschaft, ne? Wie weit gehst du, du musst dich halt emotional erstmal wieder einfinden, du brauchst ja immer so ein paar positive Bilder, auf die du wieder aufbaust, um dich darauf zu verlassen, dieses Spielgefühl einfach. Und das zweite Aspekt, den müssen wir glaube ich auch nochmal thematisieren, die Nationalteams speziell werden natürlich auch schon von der Trainingssteuerung Richtung Tokio unterwegs sein. Also sie werden hier nicht körperlich topfit ankommen, die werden ihr Krafttraining schon aufs nächste Jahr ausgelegt haben, werden sicherlich sehr, sehr viel auch nochmal an Defiziten gearbeitet haben jetzt in dieser Pause. Das soll keine Ausrede sein. Die werden hier gewinnen wollen. Die wollen sich messen. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, dass das Feld nah zusammenrücken wird. Also wir werden hier sehr, sehr viele schöne Spiele sehen. Ich freue mich drauf.
Ja, ich mich auch.
Inwiefern kann man das überhaupt sagen, welches auf diesem Top-8-Feld, auch das müssen wir vielleicht nochmal auseinandernehmen. Es gibt dieses Top-8-Turnier, wo die Nationalteams spielen. Und dann gibt es eben dieses Road-to-Timmendorf-Turnier parallel, also das sind eigentlich zwei Gruppen. Eine Gruppe Road to Timmendorf, andere Gruppe Top 8. Wenn wir jetzt mal bei diesen Top 8, wo die Nationalteams drin sind, bleiben, was glaubt ihr, kann man das überhaupt sagen, wer da sich durchsetzen wird? Oder wird das komplett neu gewürfelt? Weil Julius, du hast es gerade eben schon so ein bisschen angerissen, das wird hier kein Nationalteam ankommen und sagen, wir marschieren hier komplett von vorne bis hinten durch.
Nein, überhaupt nicht. Also bei den Herren ist es ja jetzt so, dass wir zumindest drei Nationalteams haben, die auch an einem Stützpunkt zusammen trainieren. Die werden dort, und das sieht man ja auch in den sozialen Medien, immer mal wieder auch Trainingsspiele haben. Tolle Wickler trainieren viel mit Elas Flüggen und auch Bergmann Harms. Das ist ja schon eine gesetzte Trainingsgruppe. Und wenn die Wettkampfhärte haben wollen, dann gucken die einfach am Nebencourt. Dann haben sie da eben deutsche Top-Teams da und das bringt ihnen natürlich auch einen Vorteil. Dann brauchen sie diesen Wettkampf natürlich hier, müssen nicht nach Düsseldorf fahren, um diesen Wettkampf dann zu spielen. Aber ich finde vom Spielstil dieser Teams, Becker, Schröder, Ponywatz, die spielen ein bisschen anderes.
Die deutschen Meister.
Genau, die deutschen Meister.
Überraschungsmeister im vergangenen Jahr.
Und genau, wer weiß, vielleicht kommt da auch bei den Herren noch das ein oder andere internationale Team mit rein, wie jetzt bei den Frauen. Und dann hast du in so einer Gruppenauseinandersetzung, die spielen ja tatsächlich auf zwei Gruppen.
So, jetzt hatten wir ein kurzes Break und soll ich euch mal was verraten? Ich habe hier die ganze Zeit die Jungs versucht zu überreden, komm, wir müssen das den Leuten erzählen, wir müssen ganz transparent sein und die haben gesagt so, nee, komm, das wollen wir nicht erzählen.
Sie sind doch Profis.
Das wollen wir nicht erzählen. Nee, tatsächlich ging hier gerade dermaßen der Himmel runter, aber auch das, und da müssen wir ganz ehrlich sein, Beachvolleyball ist ja eigentlich, wenn es regnet und die Blätter einfach trotzdem grün sind, also zumindest in Deutschland. Ihr habt ja auch an den schönsten Stränden, kurzer Exkurs, gespielt. Der schönste Strand, an dem du gespielt hast, Julius?
Mount Maunganui, unser Vorbereitungstrainingslager 2011 und auch 2012. Aber da hat es auch ab und zu mal richtig geregnet und dann fand ich es den schlechtesten Spot. Also es hat ja immer ein bisschen was mit der Umgebung zu tun, ja.
David, dein schönster Strand?
Ja, Manly Beach. Die Anfahrt dahin mit dem Schiff aus Sydney raus. Paar Delfine vor dem Schiff, dann irgendwie zum Strand gehen ein bisschen.
Lass ich so stehen.
Ja.
Wir kommen auch wieder zurück zum Thema, was ich aber noch ganz kurz in Sachen
Düsseldorf Fußballstadion
ganz kurz in Sachen Strand sagen wollte. Und zwar, weißt du, was Jürgen Wagner, also der Goldschmied, so hat man ihn immer schön genannt, derjenige, der Brink Reckermann erst zum Olympia Gold gebracht hat und dann natürlich auch Ludwig Walkenhorst, der hat mir mal erzählt, und zwar in Clifton Beach, dass er immer mal mit euch dahin fahren wollte nach Kapstadt, aber dass das nie geklappt hat, aber dann mit Ludwig Walkenhorst funktioniert hat. Warum hat das nicht geklappt? Warum wolltet ihr nicht mit ihm nach Clifton Beach fahren?
Das weiß ich ja nicht, aber der Jürgen hat ja gut verdient, der hätte ja jederzeit auch mal in Urlaub fahren können.
Clifton Beach muss man sagen, das ist Lion's Head, also Kapstadt, Südafrika, also wirklich top, top, top Bedingungen, gerade was die Mischung, möchte ich mal sagen, des Sandes angeht, oder?
Ja, und auch grundsätzlich vom Lifestyle her wusste der sehr wohl, dass das nicht so gut ist für mich, dass ich da nahe Stellenbosch der Weinanbauregion meine Trainingslager verbringe. Aber
war ja auch immer zu windig, ne? Da wollte Jonas da nicht hin.
Genau, und letztendlich sind das da aber richtig, richtig miese Bedingungen. Also ganz, ganz tiefer Sand, viel Wind. Da gab es auch mal einen Beachvolleyball-Stop der World Tour. Mhm. Vom Winde verweht, würde ich sagen. Also da hat sich danach auch erstmal wieder keiner hingetraut.
Also das St. Peter-Ording der World Tour, kann man sagen, ja?
Schlimmer als das.
Okay.
Nur besserer Wein.
Ihr wisst, wo wir aufgehört haben. Wir nicht mehr ganz. Wir waren bei den deutschen Teams und vor allen Dingen den Teams, die den Männer-Nationalteams folgen. Vielleicht machen wir an dieser Stelle einfach mal einen kurzen Cut. Und zwar dahingehend, dass wir uns ja auch noch mal so ein bisschen auf das Top-8-Turnier der Frauen kaprizieren, konzentrieren wollen. Und da ist natürlich ein Name, zumindest bei den Volleyball- und Beachvolleyball-Interessierten, in aller Munde oder in aller Ohren. Und zwar ist das Luisa Lippmann, die eigentlich aus der Halle kommt. Und man könnte sagen, diejenigen, die sich so ein bisschen auskennen, eigentlich so die Partnerin von Laura Ludwig, die Maggie Kosuch ist, und zwar in jung. Also die ist 25 Jahre alt, ist eine absolute Top-Nationalspielerin aus der Halle, hat in Herford als erstes gespielt, ist dann das Münsteraner Internat durchgegangen, dann ist sie in die erste Liga gewechselt, Dresdner SC, dann Schwerin, dann ist sie ins Ausland gegangen.
Shanghai war sie.
Shanghai hat sie jetzt zuletzt gespielt, jetzt spielt sie wieder für Schwerin. Und jetzt, so hat man ein Zitat von ihr gelesen, ist es ein Gang ins Ungewisse, denn sie geht aus der Halle in den Sand und spielt jetzt neben der deutschen Meisterin von 2018, neben Isabel Schneider. Was für eine Geschichte. Konstellation, krass, oder? Also ich habe gesagt, krass, als ich das gelesen habe.
Absolut, ich wollte noch kurz Bezug nehmen. In unserer Zeit wäre es Susi Lahme gewesen. Die Susi Lahme des Beachvolleyballs.
Okay.
Aber werden noch die einen oder anderen kennen. Aber klar, also Riesensensation, der aufstrebende Stern am Hallenvolleyball-Himmel kommt in den Sand. Wir wissen natürlich beide, du hast ja noch einen besseren Kontakt zu Jürgen, aber dass sie halt auch schon immer mal Trainingszeiten im Sand abgehalten hat. Also insofern, da versucht man auch, sich tatsächlich individuell nochmal auch mit anderen Reizen tatsächlich weiterzuentwickeln. Aber klar, da darf man jetzt auch nicht zu hohe Erwartungen haben. Die ist natürlich athletisch top, aber wir alle wissen, wie viel Feinschliff auch die speziellen Beach-Techniken brauchen, gerade Annahme-Zuspiel. Und da ja, ist eine schöne Sache, aber schauen wir mal, wie weit sie kommt. Ich glaube, dass es gegen die Spezialisten dann doch irgendwie schwierig wird.
Was glaubst du, Julius? Ich meine, wenn wir wirklich etwas gelernt haben aus den vergangenen Jahren, also auch mit Verlaub, was da Margarita Kosuch, was Maggie da durchmachen musste, die Erwartungshaltung war riesengroß, nicht nur, weil du mit Laura Ludwig, mit der Ausnahmespielerin, in den Sand gegangen bist, dann waren die Fußstapfen riesengroß, weil Kira Walkenhorst, die eine der besten Blockspielerinnen der Welt, sozusagen abgetreten ist aus diesem Duo, und gleichzeitig hat man gesagt, weil du über 30 Länderspiele in der Halle gemacht, da muss sie doch auch im Beach spielen können. Also die wird doch locker irgendwie...
So ein Ball.
Ne? Ist doch einfach.
Ne? Haben wir da ein bisschen was gelernt, was glaubst du?
Ja, also in der Erwartungshaltung war das teilweise schon extrem hart. Also ich hab das selber ein bisschen gespürt, als ich dann versucht habe, mit Sebastian Fuchs meine Karriere nach Jonas ein bisschen weiter zu führen, vielleicht auch in ganz anderen Sphären, weil mir schon klar war, wir werden da sportlich jetzt nicht ganz oben weitermachen. Aber das ist schon nicht einfach, dann in Fußstapfen von großen Sportlern, wie es der Jonas nun mal war, dann zu treten. Aber ich glaube, das ist ja jetzt bei Luisa gar nicht der Fall, sondern sie hat gerade eine Phase, in der sie sich sicherlich individuell weiterentwickelt. Sie geht da auch, finde ich, sehr, sehr spannende Ansätze. Also scheut da nicht auch mal den Blick über den Tellerrand hinaus, was jetzt im Leistungssport auf Top-Niveau aber auch nichts Besonderes mehr sein sollte. Also wir finden das immer so, oh wow, eine Hallenvolleyballerin geht plötzlich in den Sand. Super. Mhm. Aber wir sehen ja spätestens seit den großen Dokus auch über Dirk Nowitzki, dass sich Sportler auf diesem Niveau, wenn es wirklich um die letzten Prozente geht, ja auch aus anderen Bereichen bedienen, wie zum Beispiel der Musik. Sie versuchen Dinge neu zu erlernen oder die Umfelder zu ändern. Jonas und ich zum Beispiel haben in der... Achtung, Flieger!
Kopf einziehen!
Wir haben zum Beispiel in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele die 2 Jahre lang unsere Flatteraufschläge, die auch so ein bisschen ein Markenzeichen waren, versucht auch in der Halle zu flattern zu bringen, weil es da ein bisschen einfacher ist, und vor allem unsere Annahme, weil wir wussten, dass das irgendwann jemand kopieren wird, dann auch in der Halle schon zu trainieren, weil die Flatteraufschläge dort besser oder schwieriger kommen und du dann als Antwortelement eben die Annahme trainieren musst. Es ist jetzt sehr nerdig, ich weiß, vielleicht sind da einige auch schon eingeschlafen, aber es war klar, dass wir das in der Halle besser trainieren können und ich finde, das ist auf dem Niveau, auf dem Luisa spielt, ist es keine Besonderheit mehr. Und wenn wir dann denken, okay, was macht Corona mit der Situation, dann führt es uns da wieder vor Augen, ja, dass sie andere Maßnahmen ergreift. Und ich finde es super, dass sie dann gleich auch natürlich dann mit ihrem Standing eine Partnerin wie Isabel dann hat, die sie da gut führen wird. Und ich bin mir sicher, dass wir von ihr sehr, sehr gute Spiele sehen werden.
Und für die Interessierten dürfen wir vielleicht noch, bevor ich wieder zu David komme, noch einmal ganz kurz sagen, der Vollständigkeit halber, sie vertritt Viktoria Binek, die mit einer Bauchmuskelzerrung oder Verletzung in diesem Fall pausieren muss. So, das können wir noch sagen.
Ich
David,
darf ich nochmal?
Ja, aber klar. Mit dem Blick zu Uhr, na gut.
Ja, okay. Nein, aber
bis zum nächsten Flieger höchstens,
was,
okay?
Was ich total interessant und auch ein Stück weit schade fand, ist, dass teilweise las ich die Berichte zum einen so, als wenn sie jetzt wirklich dem Hallenvolleyball
abgeschworen
hätte
ja,
und in den Beach gewandt. Mhm. Das ist erstmal nicht der Fall. Ja. Sie kann ja de facto gerade auch kein Hallenvolleyball spielen, weil die Volleyball-Bundesliga gerade pausiert. Und ich fand es dann tatsächlich auch schwierig, dass das, den Gedanken habe ich verloren, das kannst du noch.
Können wir aber trotzdem gleich mal mitnehmen und bevor wir dann tatsächlich zu David kommen. Und zwar,
jetzt will ich auch nicht mehr.
Ist es ja so, wir haben euch gesagt, wir wollen so ein paar Oberthemen auch mal im Laufe der vielen Folgen anreißen. In dieser Folge soll es um Respekt gehen. Vielleicht ist sie ja auch einfach ein bisschen respektlos, auch vielleicht wer nicht wagt, der nicht gewinnt, dass sie einfach mal sagt, ich wage jetzt mal diesen Schritt und habe nicht zu viel Respekt vor dieser Aufgabe, in den Sand zu gehen. Können wir vielleicht so nachher als kleine Bridge mitnehmen, oder?
Ja, können wir, aber...
Ist dir zu gewollt.
Ist mir zu gewollt. Aber nein, was hat sie denn zu verlieren? Also ganz im Ernst, sie wird hier... Ja,
also wir haben auch im Winter Hallenvolleyball gespielt, einfach ein bisschen Wettkampfpraxis zu haben. Das war dann halt nur in der zweiten Bundesliga. Luisa steigt da halt eine Stufe höher ein. Ist ja auch in Ordnung. Also insofern, klar, die Chance muss sie nutzen, ist doch super.
Ja.
Läuft man nicht Gefahr, dass man sich auch in irgendeiner Weise, ich meine jetzt wieder genau diese Maggie Korsuch-Nummer, dass man sagt so, die muss doch jetzt hier voll brillieren und warum macht sie denn hier irgendwie einen Fehler und warum springt sie im Sand nicht richtig ab, so wie man das vielleicht erwarten würde?
Du meinst, dass jetzt die Hallenvolleyballteams zugucken, das sehen, sie nicht so gut spielt und dann die den Respekt ablegen? Ich glaube, den wird sich nach 2-3 Angriffen spätestens in der Halle wieder zurückgearbeitet haben.
Welches ist denn das heißeste Eisen bei den Nationalteams? So, wer sticht für euch da heraus? Über Korsuch-Ludwig haben wir gesprochen. Die wollen natürlich ganz vorne angreifen. Alle anderen wollen natürlich die beiden ärgern. Wer ärgert am meisten?
Na, das ist, finde ich, ein bisschen schwer zu beurteilen, weil jedes Team so ein bisschen eine eigene Geschichte hat. Also auch meiner Meinung nach Corona-Winner ist natürlich die Begegnung oder das Team Sandra Edlinger und Chantal Labour, die eigentlich diesen Zug zu den Olympischen Spielen ja fast von hinten gesehen haben, weil dann mit einer Schulter-OP bei Chantal das schon sehr, sehr schwer geworden wäre, auch vom Punktestanding her. So können sie jetzt in Ruhe sie wieder aufbauen, sie ist hier wieder spielfähig. Bin sehr gespannt, wie sie sich präsentieren werden. Man schaut dann schon genau hin, welche Schläge kann sie machen, kann sie auch wirklich Bälle angreifen, die jetzt für eine Schulter schwieriger zu tolerieren sind. Aber ich glaube, die haben jetzt wieder eine sportlich echt faire Chance. Und alle anderen Teams, Julia Sude, Carla Borger, das ist ja auch wieder so ein Thema, da gehen ja dann innerhalb eines Teams mit Corona zwei Athleten wieder ganz individuell um. Ne? Julia Sude sagt, sie möchte mit ihrem Vater dann lieber in Ruhe Techniken weiterentwickeln und Carla Borger ist ein ganz anderer Typ und will hier bei der Beachliga so viele Spiele machen, wie sie dann nur machen kann. Also ich glaube, das ist schwer zu sagen und ich bin einfach super happy, dass wir hier, und das muss man ja mal ein bisschen einordnen, du hast ja hier wirklich, wirklich die Creme de la Creme des deutschen Volleyballs am Start mit internationaler Kirsche.
Es sind eigentlich 7 deutsche Meisterschaften, kann man sagen, die fast ausgespielt werden. Ja. Also natürlich insgesamt Männer und Frauen zusammen.
Bei Carla Borger wollen wir alle mit ins Boot holen. Die Vize-Weltmeisterin von 2013, meine ich, ne? Daria Blonki war das damals mit Britta Büte. Die hat die Beachliga gewonnen, diese Vorgängerliga, die so ein bisschen den Sport wieder aus der Boxengasse geholt hat und hat gespielt mit Svenja Müller, die bei allen, nee, das steht hier nicht, du schaust ja so an, ob ich auf so einen Spickzettel gucke, deswegen. Aber Svenja Müller so, gilt so als das heißeste Eisen. Du hast es gerade eben angesprochen, fand ich ganz spannend. Und zwar jetzt nicht Svenja Müller, sondern Julia Sude, die lieber mit ihrem Vater trainiert. Kann das so eine kleine Lücke im Team entstehen lassen, dass die eine sagt, ich mache irgendwie so mein eigenes Ding mit meinem Papa in Friedrichshafen und die andere sagt, ich mache 30 Tage Beachliga?
Ich weiß es nicht, wie das bei den beiden so ist, aber ich glaube, in so einer Phase, in der man sich dann sicherlich als Team auch zusammensetzt, so wie das alle gemacht haben, zu schauen, okay, wie können wir die ganze Situation gewinnbringend für uns gestalten? Ich glaube, das muss jedes Team dann erstmal nach dieser Phase, in der dann auch wirklich ein sportlicher Lockdown herrschte, keine Möglichkeiten da waren. Das haben ja wirklich alle Profiteams auch deutlich zu spüren bekommen, was das bedeutet, waren dann alle sehr, sehr kreativ. Aber das ist ja kein Leistungssportlerleben. Das ist nicht das, was sie sich eigentlich vorgestellt haben. Und dass man das dann individuell gestaltet, bin ich ein großer Fan von, weil das habe ich mit Jonas dann auch so gemacht. Ich glaube, es ist auch für ein Beachvolleyball-Team gar nichts so Besonderes, dass man individuell trainiert, weil du ja zwei unterschiedliche Positionen hast. Das heißt, immer Einheiten, wo es mal eher abwehrlastig oder eher Blockspiel betrifft. Und dann hast du verschiedene Belastungstoleranzen. Der eine Athlet kann mehr, der andere kann weniger. Der eine kann länger Techniken trainieren. Dem anderen gehen dann die Fähigkeiten dafür aus. Der eine hatte auch vielleicht grundsätzlich mehr Bock drauf. Und der eine ist vielleicht spielgeiler, so muss man es dann immer ausdrücken, und der andere will vielleicht technisch was entwickeln. Ich finde das vollkommen normal, aber es ist natürlich interessant, weil auch Corona uns das jetzt alles ein bisschen so vor Augen führt.
Und wir wollen den beiden ja auch gar nichts einreden, aber Julius, wenn wir uns erinnern, es ist ja auch schön, mal wieder mit wem anders Beachvolleyball zu spielen. Also ich fand es immer ehrlich gesagt erfrischend. Erik und ich haben das immer tatsächlich einmal in der Saison mindestens sozusagen bewusst gemacht. Und es ist einfach schön, du musst dich mal wieder auf was Neues einstellen, das tut gut, und danach weißt du auch wieder, was du an deinem Partner hast.
Ohne das Thema Zuschauer lasse ich dich hier nicht vom Hof fahren in unserem wunderbaren roten Feuerwehrmobil, David Klemperer. Aber vorher, und zwar jetzt, wollen wir über das Thema Respekt sprechen. Respekt, was bedeutet für euch Respekt im Leistungssport? Erstmal vorweg, Julius, vor wem hattest du am meisten Respekt, und hat dieser Respekt dich irgendwann auch mal gelähmt oder eher motiviert?
Auf jeden Fall. Also auch wenn man mir oftmals nachgesagt hat, das ist doch respektlos, was er da macht. Also diese offene Konfrontation, vielleicht Sport auch so zu definieren, dass es gegen jemanden geht. Ich glaube, das war bei mir immer zu sehen, und so habe ich es dann auch ausgeübt. Ich habe Beachvolleyball gegen einen Gegner gespielt und sicherlich habe ich mich auch versucht, auf mich zu konzentrieren, aber für mich war das ein Sport, der gegen jemanden gespielt wird.
Also du hast nicht nur gewonnen, sondern du hast jemanden besiegt.
Ja, so würde ich es schon sehen, und das habe ich auch gebraucht. Ich brauchte Feindbilder tatsächlich. Also
wer war das?
Das waren, da konnte ich mir jeden zu einem Feindbild machen. Ich war da extrem gut drin, auch eigentlich liebe Leute wie David, der eigentlich so, der Spitzname Hase, ne, der ist eigentlich, der konnte auch eine Drecksau sein, gar keine Frage. Aber eigentlich, wenn man ihn jetzt nicht gereizt hat und der Schiedsrichter ihm nicht doof kam, war das eigentlich ein lieber Kerl. Aber nimm irgendeinen anderen. Ich hatte schon die Möglichkeiten, mir Dinge an ihm vorzustellen, an denen ich mich reibe und wo ich dann Dinge reininterpretiere, weil ich das eben so für mich gespielt habe, das Spiel. Ich habe tatsächlich auch ein paar Mal die Grenze des Respekts vermissen lassen. Also das tut mir auch dann im Nachhinein deutlich leid, auch gegenüber Schiedsrichtern dann teilweise.
War das diese Destroy Your Career Geschichte,
das
die dir
einfach
immer nachgesagt wird?
Das war einfach schlechtes Englisch und einfach so komplett völlig geisteskrank und im Nachhinein
vom Schiedsrichter
sicherlich ein schön geklipptes Video.
Die auf Geständnisse YouTube. Des Jules bringen.
Ja. Ja, nein, aber das war eine Szene, wo es respektlos wurde und wo, klar, der Schiedsrichter hat da keine gute Rolle gespielt, ich noch eine schlechtere. Aber ich weiß die Situation sehr, sehr genau, wo ich mich respektlos verhalten habe. Ich weiß aber auch genau die Situation, wo ich es immer wieder versucht habe, dann, wo du in der Rolle des Stärkeren bist, diese Momente auch bewusst runterzuspielen. Also Gegner deinen Respekt, also Gegner ja dazu zu bringen, dass sie Respekt vor dir haben und damit zu spielen. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut dran, wie ein Ricardo das mit mir gemacht hat, als ich als kleiner Bengel dann irgendwann meinte, gegen ihn anzutreten. Da war's.
Was hat er da gemacht?
Ja, der hat mich eigentlich weder angeguckt noch wirklich Hallo gesagt. Der hat es so von oben herab, und dann hat er sich eingeschlagen, so zwei, dreimal auf zwei, drei Meter runtergezogen und rübergeguckt, ob ich es gesehen habe. Ich hatte es gesehen und eigentlich stand es gefühlt schon 3-0 gegen mich. Also die Dinge im Volleyball, die du als Volleyballspieler kennst, die gibt es auch im Top-Niveau beim Beachvolleyball, und das hat er par excellence gemacht. Ich weiß auch noch im Olympiafinale, bei 14.11 hat Emanuel das auch versucht bei unseren Seitenwechseln und es hat auch geklappt, wie viele Millionen Zuschauer sehen konnten. Und das ist eine Sache, ja, wo es jetzt Spaß macht, vor allem, wo ich gespannt bin, was David dazu zu sagen hat, weil es so ein Schlagwort ist,
ja,
wo
total.
Man ganz viel zu sagen kann.
David, was war so dein Respektmoment im Sport?
Mein Respektmoment war, und da bin ich tatsächlich gehe ich da ein bisschen anders ran als Julius, wie ich sozusagen vielleicht zu meiner besten Leistung gekommen bin. Bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich so ein gesundes Maß an Respekt entwickelt hatte. Also als ich irgendwann verstanden hatte und losgelassen hatte, dass es nicht darauf ankommt, Spiele einfach zu gewinnen. Also wenn der andere schlecht war, hat man sich über das Ergebnis gefreut, dass es da gar nicht drauf ankommt, sondern dass man wirklich eigentlich zur besten Leistung kommt, wenn man auch mit einem gesunden Maß an Respekt irgendwie da vorgeht. Also wenn man es auch wertschätzt, dass der Gegner einen wirklich bis an die Grenze dann fordert und man daraus halt einfach noch mehr Kraft, noch mehr Leistung entwickelt und damit eigentlich weiterkommt. Also die knappen Spiele zu gewinnen, das ist doch das, was halt Spaß macht. Oder halt auch an einem Tag, wo man eine schlechte Leistung bringt, nochmal alles rauszuholen. Also das war immer wichtig und da habe ich schon auch so ein gewisses Maß an Respekt sozusagen an den Gegner, aber auch an das Spiel quasi gebraucht, um sozusagen es in einer gesunden Art und Weise zu haben.
Aber hattest du mal einen Gegner, wo du sagtest, da stand es gefühlt 0-3 gegen mich, als das Spiel startete? Also das sind ja so diese großen Übermenschen, Übervolleyballer. Ne? Also ja. Bei mir war es zum Beispiel Markus Diekmann, ne? Mit dem zu trainieren, da hast du ja schon schlotternde Knie und machst da alles richtig. Und so, hast du auch solche?
Ja, es gibt natürlich, also gegen die Letten habe ich nie gut gespielt. Also insofern, da wusste ich immer, die haben mich total drauf und dann gehst du natürlich schon gedanklich so rein. Also das ist wahrscheinlich auch eine Form von Respekt. Ich kann mich erinnern, früh in der Karriere war es so, Jörg Amann, ne, das war irgendwie so mein Vorbild. Ich war irgendwie
Bronzemedaillengewinner von 2000, ne?
Genau, ich war irgendwie 15, 16, da habe ich die Amann Hager in Timmendorf gesehen, dann waren wir mit 20 mit dem ein Trainingslager und dann hat es irgendwie ewig gebraucht. Wir haben wirklich super viele Spiele gegen die erst gebraucht, bevor wir die zum ersten Mal geschlagen haben, weil ich immer gedacht habe, das ist doch irgendwie mein Vorbild, den kann ich jetzt nicht vom Thron irgendwie hier.
Also hast du anders geschlagen im Spiel, weil du wusstest, auf der anderen Seite steht mein großes Vorbild?
Ich würde nicht sagen, dass ich anders geschlagen habe, natürlich war es nicht bewusst, aber so die letzte Überzeugung hat halt gefehlt, ne? Und wie gesagt, wir haben es dann zum ersten Mal geschafft, glaube ich, bei der WM 2003 in Rio, wirklich nach vielen Versuchen und meine Tageszeitung in meinem Heimatdorf hat dann auch getitelt vom Etui gewischt, weil tatsächlich, ich hatte Amann Hager auf meinem Etui stehen in der Schule.
Also die rosa-rote Brille im wahrsten Sinne des Wortes.
Du hast Amann Hager auf deinem Etui, bei mir stand da Pamela Anderson drauf.
Das war direkt daneben.
Mit 16, wer das war.
Vielleicht ist das ja auch schon genau die Geschichte, die euch verbindet, aber euch doch auch so unterschiedlich macht.
Ja, wahrscheinlich. Heutzutage kannst du dir YouTube aufrufen und schaust dir einfach von egal wem, Kachki Ryle, Ken Steffes, all das bewegt den Material an. Wir sind ja groß geworden in der Phase, wo du dann nachts den Fernseher einschalten musstest und du hattest nur dann die Chance von Olympia, diese Spiele irgendwo mitzubekommen und das war natürlich schon, als sie dann zurückkamen auf die deutsche Tour und das Schöne war, die waren dann tatsächlich auch die ganze deutsche Tour zugegen, greifbar und du konntest gegen sie spielen, die haben dann tatsächlich auch nicht alles in Deutschland gewonnen, die haben gegen Diekmann auch immer mal wieder verloren, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass das natürlich so die Überfiguren aus dem Fernsehen waren, die ja letztendlich bei Olympia, ähnlich wie bei Jonas und mir, auch ein bisschen über ihre, übers Ziel hinausgeschossen sind.
Also, über die Möglichkeiten, ja.
Ja, nicht über die Möglichkeiten, das finde ich diskreditiert dann immer die Leistung. Ja. Wir haben ja nun mal die Leistung gebracht, aber Amann Hager waren jetzt nicht durchgehend Nummer 3 der Welt, genauso wie Jonas und ich nicht durchgehend die Nummer 1 der Welt waren.
Den perfekten Moment erwischt, kann man vielleicht sagen.
Kann man auf jeden Fall so sagen. Ich fand, was mir immer geholfen hat, weil ich das auch hatte, mit denen dann zu trainieren oder Trainingsmatches zu betreiben oder einfach Zeit mit denen verbringen und an denen dran zu sein, gab mir so ein bisschen das Gefühl,
man merkt dann, dass das nur Menschen sind.
Genau,
ne?
Dass dann also nicht Jesus auf einmal, als Amann Hager auf die deutsche Tour kam, es war wirklich so, als wenn Jesus Fleisch geworden in doppelter Funktion jetzt auf der damaligen Jewa Beach Tour ist. Also wirklich, wenn du die angesprochen hast, hast du gestottert.
Gut, ich habe das auch gedacht, als ich 12 war und Volleyball Regionalliga gesehen habe. Mann, wenn ich das mal spielen kann. Aber gar keine Frage. Also da muss man, wenn man die dann Mensch werden sieht und halt auch sie mit ihren Fehlern erlebt und halt die Dinge, die sie nicht so gut können, das hilft
ist,
dann.
Das Tolle ist, wenn man dann selber mal in der Situation ist, dann denkst du dir, ey, boah, das würdest du anders machen. Das willst du nicht.
Aber hast du das bewusst eingesetzt,
Julius? Ja, natürlich.
Also hast du schon gesagt, ich habe ja auch irgendwie eine Ausstrahlung und versuche damit andere klein zu halten. Klar, oder? Klar.
Also. Ja, natürlich, du kommst ja als Nationalteam, also sei es jetzt Weltmeister oder was auch immer, du kommst auf die deutsche Tour, morgens 8 Uhr.
Irgendwo. Alle wollen dich schlagen.
Klar, und dann ist da ein unfassbar heißes Team, was weiß, dass sie am Samstag vielleicht um 8 Uhr, egal bei welchem Wetter, gegen dich spielen kann. Und für die ist das ja dann letztendlich auch eine Riesenchance. Die können nur gewinnen. Und dann ist es dann meistens so, entweder die kriegen brutal auf den Sack oder es gibt tatsächlich diese Sensation. Noch schlimmer ist, wenn das Ganze dann in Timmendorf am Ende einer langen Saison, wo die Nationalteams auch so ein bisschen die Körner ausgehen und alle anderen Teams vielleicht nochmal letzte Kräfte irgendwo zusammenrotten können. Das sind Horrorbegegnungen. Also ich habe das wirklich, diese ersten Runden fand ich fürchterlich.
Ja.
Und dann machst du natürlich alles.
Spießrutenlauf fast schon, ne?
Ja, und also ich habe mich da verhalten. Ich glaube, wie so ein Gockel läufst du dann rum und also ekelhaft.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, ich müsste fragen, ob es beim Gegner irgendwie angekommen ist. Aber gefühlt versuchst du das natürlich schon irgendwo einzusetzen. Klar.
Absolut, kennen wir alle die Situation. Ich glaube, Beachvolleyball, fairste Sportart der Welt, da würde ich auf jeden Fall einen Haken dran machen. Aber trotzdem weiß man auch ganz genau, dass immer gerade dieser Reiz darin ist. Es gibt dieses Nachwuchsteam, das besonders heiß ist. Und alle johlen natürlich auf. Natürlich jubeln sie auch dir zu, wenn du natürlich als Weltmeister und Olympiasieger da ankommst. Aber trotzdem freuen sich auch alle mal, wenn da so ein A-Jugendlicher um die Ecke kommt, der irgendwie eine Wildcard oder so ein Team aushilft und der spielt den Tag, das Turnier, das Spiel seines Lebens und ärgert dich mal richtig und dem gelingt alles. Das ist genau die Geschichte. Ne?
Ich habe da tatsächlich mal mit dem Sportpsychologen drüber gesprochen. Der sagte, der hat immer so auf solche Fragen, ich finde das total nervig. Ich habe das Gefühl, ich spiele hier gegen zwei super heiße Athleten und dann auch noch in Timmendorf irgendwie, wie viel haben wir? 10.000, 11.000 Zuschauer? Wie viel passen da rein?
Ja, bisschen weniger. Aber
vielleicht habe ich wieder übertrieben.
6.000, 7.000.
Okay, gut, der DVS.
Mit der Seebrücke.
Wie viele Tickets kannst du verkaufen?
Und wenn alle noch aus dem Maritim runtergucken, ne, dann ja.
Okay, ich gehe runter auf 6. Aber gefühlt waren es 10, 11. Und ich dachte immer, ey, die spielen gegen mich. Die irgendwie sind die ja nur für die Underdogs. Warum? Ich habe so viel gemacht. Ich habe mich den Arsch aufgerissen die ganze Saison. Das ist ja, bist doch klar. Komm, du kommst hier hin. Und dann, was wollen die mindestens sehen? 3 Sätze. So, also bei Nummer 1 des Satzes sind die erstmal nicht für dich. Und dann sagt er, dann bist du jetzt halt von deinem Habitus auch nicht gerade super sympathisch, wenn du dich so verhältst. Ist doch klar, dass da jemand hinkommt, der Spaß hat an Beachvolleyball, dass er dann per se erstmal für einen Underdog ist. Ne?
Zwei Sachen sind mir noch ganz wichtig. Nummer 1, uns gibt es natürlich bei Facebook Shorts Strandpunkte mit Julius Brink. Ganz wichtig, uns gibt es auch bei Instagram Strandpunkte mit Julius Brink oder ihr sucht einfach nach Shorts-Podcast. Gerne abonnieren, gerne folgen. Uns gibt es auch bei Spotify natürlich zum Hören, zum Weitersagen. Bei Apple iTunes gibt es uns. Abonniert uns gerne, bewertet uns, stellt uns gerne Fragen, die wir natürlich dann auch in den kommenden Folgen gerne beantworten wollen. Was mir noch ganz wichtig ist, normalerweise bin ich ja auch Tourmoderator inzwischen seit 7 Jahren mit dem hochgeschätzten Kollegen Axel und natürlich mit unserem verrückten DJ Norman, der immer die wunderbare Musik und die Einspieler da am Start hat. Und der läuft natürlich wie in so einem Stadion im alten Rom hinter den Gitterstäben wie so ein Tiger, geht er da auf und ab und wartet, dass er nun endlich wieder rauskommen kann. Natürlich auch die Frage, was macht ihr mit eurer eingefrorenen Klatschpappe aus dem vergangenen Sommer? Könnt ihr sie irgendwann wieder rausholen? Die Frage geht jetzt mal in Richtung David Klemperer. Letzte Frage, können wir uns wirklich noch berechtigte Hoffnung machen, dass wir in Timmendorfer Strand mit Tribünen da am Start sein werden und dann noch ein bisschen Halligalli machen können.
Zuschauern. Ich glaube schon. Es gibt ein Hygienekonzept, was eingereicht wurde mit 600 Tickets pro Tag. Also sprich 1800 Leute können sehen, vielleicht halt auch ein paar, die auch mehrere Tage kommen. Aber ich glaube schon, es liegt halt immer noch zur Abstimmung. Es muss halt sozusagen dann klar und freigegeben werden von der Politik beziehungsweise von den Gesundheitsämtern. Ich glaube, das Konzept ist gut. Die Hoffnung bleibt und ich denke, dann dürft ihr auch beide eure Klatschpappen mitbringen.
Wie sieht es eigentlich mit dem Turnieren in Düsseldorf und Hamburg aus? Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, als
du kannst ganz ehrlich sein.
Genau, ich glaube, als Verband ist man einfach ein bisschen vorsichtiger noch.
Ja.
Insofern wird das womöglich sukzessive hochgefahren, wenn es dann soweit ist. Aber erstmal ist geplant, weil das Wichtigste ist ja erstmal, dass die Sportler jetzt wieder zum Sport machen kommen und dass wir da auch nichts anbrennen lassen, dass sich da irgendeiner irgendwo ansteckt, das wäre schon blöd.
Was ich ja noch ganz interessant finde, wir dürfen ja frei reden und andere Konzepte auch besprechen, diese King of the Beach Nummer in Utrecht, also letztendlich ein ganz anderes Format, die Beachvolleyballer kennen es, die bauen jetzt tatsächlich ein hygienekonformes Stadion, habt ihr das schon gehört?
Mit so einzelnen
Kabinen, ne?
So das sieht so ein bisschen aus wie beim, im Theater, ne?
Ja, also, oder Verrichtungsboxen, wenn Zuschauer sind. Ja. Also,
das wird in Sommer unterschiedliche Bilder im Kopf, ne?
Ja, Plexiglas und offen und du willst alles sehen, aber letztendlich
auch cooles Konzept.
Cooles also definitiv. Konzept. Also die haben sich sau viel Mühe gegeben und so vom Teilnehmerfeld, Tolle Wickler wollen ja auch dran teilnehmen und alle in Westdeutschland, wenn sie dann nach Beachliga, Road to Timmendorf und Timmendorf noch Bock haben, dann tatsächlich könnte man den Abstecher wagen. Ich glaube, da muss man sich aber auch frühzeitig jetzt Tickets sichern und das könnte Halligalli geben, ja.
Wir haben ganz viele Themen noch vor uns liegen, deshalb wird es, das können wir euch schon mal versprechen oder auch androhen, nicht die letzte Folge gewesen sein. Es gibt Menschen, die haben den Strandkorb gegen den Einkaufswagen ausgetauscht, die in den letzten Jahren Beachvolleyball auch sehr weit und groß gemacht haben in Deutschland. Es gibt den bekloppten DJ, auch um den wollen wir uns nochmal kümmern, was macht der eigentlich, wenn aktuell kein DJ gefragt ist. Wir kümmern uns natürlich auch noch um die Herren-Teams und vor allen Dingen jetzt am Wochenende ganz, ganz viel wieder um DVV und Beachvolleyball Road to Timmendorf und das Top 8 Turnier der Frauen in Düsseldorf, direkt am wunderschönen WM-Stadion, das hier neben uns steht. Es hat aufgehört zu regnen, das ist ein gutes Zeichen. Ich freue mich auf das Wochenende, ich freue mich auf Shorts, Strandpunkte von und mit Julius Brink. Und ich, wenn ihr nichts mehr habt, ich sage bis bald. Jetzt könnt ihr noch Schluss machen.
Ich sage, see you at the beach.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Tschüss.
Shorts. Strandpunkte mit Julius Brink.